Guten Morgen oder wenn ihr das nicht morgens hört, guten Mittag, guten Tag, guten Abend, gute Nacht zu einer neuen Folge vom To-Do-Cast, dem Entwickler-Podcast mit Malte Lantin und Robin Manuel Thiel. Hi und dir zumindest guten Morgen, Malte.
Guten Morgen. Freue mich, dass wir hier zusammenkommen können, obwohl ich gerade im Urlaub bin. Deutet das darauf hin, dass wir diese Folge vielleicht im Vorfeld aufgenommen haben? Ich glaube schon, aber das Ganze ist nicht schlimm, passt trotzdem gut. Wir haben nämlich ein spannendes Thema mitgebracht, das uns ein Hörer vorgeschlagen hat. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, vielleicht ganz kurz ein Dank an alle, die Feedback und Rückmeldung zu den letzten Folgen gegeben haben.
Genau, wir haben da ganz, ganz viele E-Mails, vor allem zu der Folge 46 bekommen, wo es um Test-Driven Design geht und ganz, ganz viele auch kontroverse Meinungen. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Wir versuchen die jetzt auch nochmal durchzugehen und allen auf jeden Fall zu antworten, aber das zeigt, das Thema war auf jeden Fall für ganz, ganz viele spannend und wir haben auch nochmal ganz viel Input bekommen, auch von Dingen, die wir vielleicht vorher nicht so kannten und nicht so wussten und ja, genau dafür soll das auch da sein. Das heißt, wir finden das immer super, wenn wir quasi über ein Thema sprechen und ja auch wie in dem Thema gesagt haben, dass wir da keine Experten drin sind und sich dann aber tatsächlich Experten melden. Das ist immer super, weil dann können wir nämlich auch noch jede Menge lernen. Also da ein ganz herzliches Dank. Lasst das bitte weiter kommen, wenn ihr irgendwie Feedback habt, wenn ihr merkt, keine Ahnung, oder wenn ihr halt irgendwie sagt, ey, da würde ich gerne meine Meinung zu äußern, möchte das vielleicht auch nicht irgendwie öffentlich auf Twitter machen, dann nutzt gerne auch die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben. Wie ihr es auch bisher in der Vergangenheit gemacht habt. Die E-Mail-Adresse steht mal unten in der Beschreibung vom Podcast und wir freuen uns da mal sehr drüber.
Dann lass uns in das Thema dieser Folge einsteigen. Und zwar wurden wir gefragt, ob wir mal darüber sprechen können, wie denn eigentlich unser technisches Setup aussieht. Nicht zum Podcast aufnehmen, also nicht primär zum Podcast aufnehmen, sondern im Arbeitsalltag, welche Geräte nutzen wir, welche Software verwenden wir, wie verwenden wir auch diese Geräte in der Trennung zwischen Beruf und Privatem, zwischen Hauptjob und Nebenjob. Ihr wisst ja sicher von uns, dass wir einfach nicht mit einer Aufgabe zufrieden sind, tatsächlich an mehreren Dingen gleichzeitig arbeiten. Wie können wir das auch trennen wir das technisch und wie sieht da unser technisches Setup aus? Vielleicht fangen wir mal ganz mit der Basis an. Was für eine Hardware nutzt du denn? Mit welchem Betriebssystem und wie arbeitest du darauf?
Ja, ich sitze seit vielen Jahren vor meinem MacBook und möchte das auch eigentlich nicht mehr missen. Und genau, also bei mir ist es macOS. Ich habe, seit mindestens 10 Jahren bin ich da sehr, sehr happy mit und bin irgendwann auch mal von Windows rüber gewechselt. Mit Linux selber bin ich nicht so warm geworden und sitze hier aktuell noch vor einem 16 Zoll MacBook Pro noch mit einem Intel Prozessor. Das ist ein i9 mit so viel RAM, wie man da reinstecken kann. Furchtbare Entscheidung, dieses Gerät zu wählen. Der wird unglaublich schnell, unglaublich heiß und dann auch unglaublich laut. Ich habe aber noch nicht zu einem von diesen neuen Apple Silicon Prozessoren, also M1, M2 Chips und sowas gewechselt. Hab da aber sehr Gutes von gehört und bin aufgeregt. Werde aber den Fehler nicht nochmal machen, wieder das absolute Maximum-Modell zu nehmen, weil auch das dann wahrscheinlich, so wie ich mir habe sagen lassen, doch eher ein Kühlungsproblem hat, was wahrscheinlich einfach der Bauweise von Laptops geschuldet ist. Die werden immer dünner, immer flacher und ich höre eigentlich deutlich öfter den Lüfter, als ich das möchte. Du bist aber auch vor, ja, kurzem ist jetzt, glaube ich, auch schon falsch gesagt, aber du bist, glaube ich, auch gewechselt. Ich erinnere mich auch an Folgen dieses Podcasts, die wir mal bei dir noch unter Windows aufgenommen haben, aber erzähl mal, wie ist bei dir das Setup?
Tatsächlich habe ich jetzt seit fast einem Jahr das gleiche Gerät, was du hast, ein MacBook Pro, auch relativ dick ausgestattet, mit den gleichen Herausforderungen, die du gerade beschrieben hast. Habe das Ganze an einem großen Monitor dran, wie die meisten Extensions dazu, etc., um da halt auch ordentlich dran arbeiten zu können, auch wenn ich das große Display habe, fällt es mir einfach leichter, gerade wenn man irgendwie im Code unterwegs ist, auf einem großen Monitor zu arbeiten, aber auch im Alltag. Habe aber noch zusätzlich einen alten Windows Gaming Laptop, der ist auch schon irgendwie 6 Jahre alt, 7 Jahre alt. Aber den benutze ich für die privaten Dinge, die ich halt außerhalb meiner Arbeitszeiten mache. Es lässt sich nicht immer alles hundertprozentig trennen, wenn ich halt den ganzen Tag am Mac sitze und dann ab und zu mal hier und da, und ich glaube, wir alle kennen es, macht man dann auch mal was Privates auf dem dienstlichen Gerät. Aber ich habe immer noch meinen privaten Laptop, das ist ein Windows-Laptop. Und glücklicherweise haben sowohl mein Mac als auch mein Windows-System ein US-amerikanisches Keyboard. Ich bin tatsächlich von einem deutschen Tastaturlayout auf ein US-Layout umgestiegen vor knapp einem Jahr. Vorher habe ich an dem Gaming-Laptop mit dem US-Keyboard immer eine externe Tastatur mit deutschem Layout verwendet. Mittlerweile bin ich besser darin, das eingebaute Keyboard zu nehmen, habe aber die Herausforderung, dass es ganz schwer ist, in Deutschland gute Keyboards mit US-Layout zu kriegen. Wie ich gelernt habe, gibt es nämlich unterschiedliche US-Layouts und das, was halt bei den amerikanischen Laptops verbaut ist, ist relativ schwer als externe Tastatur zu kriegen und auch wenn es da nur eine Taste ist, die irgendwie anders liegt, gerade wenn man blind schreibt oder in der Entwicklung, kann einem das ordentlich Knüppel zwischen die Füße werfen. Aber ich erinnere mich noch dran an den Umstieg vor knapp einem Jahr von dem deutschen Layout auf das US-Layout. Es hat mich bestimmt 4 Monate gekostet, bis das Ganze drin war. Am Anfang habe ich noch den Fehler gemacht, ab und zu wechseln zwischen deutschem Layout und US-Layout. Und das macht einem den Kopf kaputt. Also es geht gar nicht. Ich glaube, da muss, wenn man talentiert ist, wenn man vielleicht ein bisschen anders aufgestellt ist als ich, kriegt man das vielleicht dauerhaft hin. Aber für mich war es nicht möglich. Ich bin jetzt komplett umgestiegen. Was aber tatsächlich, gerade wenn man in technischen Themen unterwegs ist, wenn man Source Code schreibt, wenn man bestimmte Sonderzeichen häufig braucht, wie gerade so geschwungene Klammern, eckige Klammern, die liegen halt einfach besser auf dem US-Keyboard. Und wenn man sich dran gewöhnt hat und da drin ist, dann gehen einem manche Dinge ein bisschen schneller von der Hand. Am Anfang hat man das Gefühl, es geht halt gar nicht, weil man sich erstmal umstellen muss. Aber wenn man dann irgendwo die ersten Monate, diese harte Zeit der Umstellung hinter sich hat, geht's tatsächlich bergauf. Und ich habe das Gefühl, manche Tasten liegen einfach ein bisschen komfortabler. Die einzige Herausforderung habe ich tatsächlich, wenn ich deutschsprachigen Text schreibe, wo man dann immer bei den Umlauten so ein bisschen mit den Spezial-Shortcuts arbeiten muss, um dann die Umlaute zu schreiben. Aber ansonsten bin ich da mittlerweile relativ flüssig und glücklich mit. Wie machst du das?
Ja, ich habe auch ein US-Layout und ich möchte es auch nicht mehr missen müssen. Ich habe auch mir sich so eine externe Tastatur dazu gekauft und ich, ja, 100% so wie du sagst, also ein deutscher Text mit Üs und SZs und sowas, das ist natürlich ein bisschen fummeliger. Dafür ist das Coden weniger fummelig und das war vorher eigentlich genau umgekehrt. Und da ich einfach in meinem Alltag zum Glück deutlich mehr Code schreibe, als ich Texte und E-Mails schreibe, ja, habe ich mich da auch sehr dran gewöhnt und ich finde, das erklärt auch immer ganz viel. Ich finde, das ist immer ganz, ganz spannend, wenn man diesen Wechsel macht, dann versteht man, warum Programmiersprachen diese Sonderzeichen verwenden. Also warum zum Beispiel ein Backslash aus der Windows-Welt gleichwertig ist wie ein Forward-Slash aus der Linux-Welt. Ja, weil das einfach zwei gleichrangige Tasten auf der Tastatur sind, wohingegen natürlich auf so einer deutschen Tastatur so ein Backslash, da muss ja, glaube ich, weiß nicht, da braucht man fast schon zwei Hände, um den irgendwie hervorzuzaubern. Und genau, ich erinnere mich auch noch, ich habe eine Logitech-Tastatur vor mir liegen, eine MX Master, und die gibt es in Deutschland einfach nicht mit diesem Layout. Die habe ich mir damals auch aus USA importiert und dann am Ende wahrscheinlich fast das Doppelte bezahlt, als ich es mir hier haben möchte. Wer es sich einfach machen möchte und auch vor einem MacBook sitzt, die einzigen, die wirklich sehr zuverlässig alle Tastatur-Layouts liefern, ist Apple. Wenn ich nämlich bei Apple kann ich mir einfach ein externes Keyboard in jeder Sprache bestellen. Und das geht da immer deutlich besser. Die kriegen es aber bis heute nicht hin, beleuchtete Tastaturen zu bauen, externe. Und irgendwie finde ich es ganz cool, in so einem dunklen Raum zu sitzen und dann eine beleuchtete Tastatur zu haben. Auch wenn man wahrscheinlich nicht mehr wirklich so richtig viel hinguckt, aber für das eine oder andere Sonderzeichen dann vielleicht schon. Ich fand aber spannend, was du vorhin gesagt hast. Und zwar, dass du tatsächlich zwei Geräte hast und dadurch halt quasi auch unterscheidest zwischen privat und beruflich. Oder zumindest, dass du versuchst es zu unterscheiden, dass es nicht immer klappt. Gut, ist, glaube ich, normal. Aber das mache ich ein bisschen anders. Und zwar, ich versuche alles mit einem Gerät zu machen. Ich hab ein iPhone noch nebenbei, was ich auch sowohl beruflich als auch privat nutze. Einfach, weil es fantastisch mit dem Mac harmoniert. Immer das beste Feature, dass ich Zwei-Faktor-Codes von meinem iPhone markieren, kopieren und dann einfach an meinem Mac mit Command-V einfügen kann. Und ich versuche das immer so ein bisschen über so verschiedene Profile zu regeln. Also ich habe mein Hauptbrowser ist tatsächlich der Microsoft Edge-Browser. Es geht aber auch unter Chrome. Da kann man ja mehrere Profile anlegen. Und da habe ich zum Beispiel für jede Firma, also auf jeden Fall ein privates Profil, ein Microsoft-Profil. Und wenn ich irgendwie nebenbei Sachen mache, auch dafür nochmal ein eigenes Profil. Und versuche auch wirklich die Arbeiten dann nur in diesem Profil zu erledigen, sodass der Browser, sodass die History und die Favoriten und vielleicht auch die Extensions und Plugins und sowas wirklich zugeschnitten darauf sind. So kann ich das so ein bisschen trennen. Und es gibt ja, das ist ein ganz cooles macOS-Feature, das gibt es aber, glaube ich, so ähnlich auch unter Windows. Ich weiß nicht, ob es so gut integriert ist. Es gibt ja diese Focus-Modes, die sich auch zwischen Mac und Apple oder iPhone synchronisieren. Das sind im Prinzip Modi, die man entweder zeitgesteuert oder manuell aktivieren kann. Und dann kann man zum Beispiel sagen, dass nur bestimmte Apps erlaubt sind, wenn man diesen Modus hat. Oder dass auf dem iPhone geht es jetzt neuerdings auch so, dass sich der Homescreen anders darstellt mit anderen Apps oder sowas. Oder dass nur bestimmte Benachrichtigungen durchkommen. Und so habe ich zum Beispiel auch ganz gut getrennt, dass wenn ich in meinem Arbeitsmodus bin, dann sehe ich auch keine privaten E-Mails. Und wenn ich in meinem privaten Modus bin, dann kann mir auch irgendwie, keine Ahnung, mein Slack oder mein Teams oder was auch immer keine Push-Benachrichtigung schicken. Und so, weil ich mag das halt einfach nicht, mit mehreren Geräten irgendwie unterwegs sein zu müssen. Ich mag es auch nicht zu wechseln zwischen Geräten. Ich möchte halt ein Gerät haben, wo ich theoretisch alles von erledigen kann und versuche dann halt so ein bisschen mit diesen Profilen zu arbeiten. Das gelingt eigentlich ganz gut.
Mhm. Nee, das mache ich tatsächlich im Arbeitsalltag auch häufig, wobei ich gerne irgendwie am Abend mal gerne komplett abschalte. Und weil für mich ist das tatsächlich so ein bisschen so jetzt im Kopf der Context-Switch. Sobald ich auf Windows bin, bin ich in dem privaten Kontext unterwegs. Das ist tatsächlich vielleicht auch gar nicht so verkehrt, so ein bisschen in beiden Welten noch irgendwie up-to-date zu bleiben. Aber das so am Rande. Dann, welche Tools verwendest du? Ich rede jetzt nicht über irgendwie Office-Tools, Kommunikationstools. Ich glaube, das wird jetzt zu weit gehen. Welche Development-Tools verwendest du in deinem Alltag?
Also zum Entwickeln ist es eigentlich hauptsächlich Visual Studio Code. Das ist so meine einzige IDE, die ich eigentlich wirklich nutze. Ist eigentlich gar nicht richtig IDE, ist ein Editor. Wenn ich hier kurz unten in meine Leiste gucke, GitHub Desktop habe ich auch noch, weil ich halt eigentlich alles von meinem Code in GitHub mache und ich das eigentlich ein sehr, sehr, sehr schönes Git-Tool finde. Das sind so eigentlich meine beiden Haupt-Coding-Tools. Ich habe kein vollwertiges Visual Studio mehr. Ich spiele mit dem Gedanken, Rider mal wieder öfter einzusetzen, weil ich ja doch recht viel .NET-Code schreibe und man leider sagen muss, dass der .NET-Support in Visual Studio Code nicht der allerbeste ist. Warum auch immer, weil es ja eigentlich beides aus dem Hause Microsoft kommt. Böse Zungen im Internet munkeln auch, dass das absichtlich so ein bisschen zurückgehalten wird, um das vollwertige Visual Studio zu pushen. Was ja zumindest auf dem Mac nicht so irre viel Sinn ergeben würde. Aber Rider von JetBrains ist da einfach sehr, sehr, sehr gut. Ich habe ein paar Kollegen, die das benutzen, da ultra happy mit sind. Und die haben einfach super coole Funktionen, die ich nicht habe. Ich schreibe jetzt auch nicht ultra viel Code auf .NET unter Visual Studio Code und für alles andere, für so Terraform und Skript und sowas ist es auch super. Aber das ist vielleicht noch was sich in Zukunft ein bisschen ändern wird.
Also grundsätzlich sieht es bei mir genauso aus, VS Code, GitHub Desktop. Was ich noch als weiteres Tool nennen würde, ich denke mal, du benutzt das auch regelmäßig, ist ja wahrscheinlich jetzt im Fall ein Postman. Ist auch ein Tool, was ich regelmäßig verwende. Finde ich extrem cool, weil man muss, selbst wenn man nicht selber APIs schreibt, sondern einfach irgendwie APIs uncodet oder einfach mal bestimmte Setups über API machen möchte, ist halt Postman ein super komfortables Tool, kann man seine ganzen Libraries für die API-Calls anlegen. Ich nutze das immer noch in der kostenfreien Variante, kannst du halt alles mitmachen, was ich so in meinem Alltag brauche. Gibt es natürlich auch kommerzielle Varianten, mit denen man noch viel mehr machen kann. Kenne ich jetzt gar nicht so im Detail, müssen wir uns vielleicht mal angucken. Aber das ist grundsätzlich auch das Setup, mit dem ich arbeite. Eine Sache, und da habe ich jetzt ein bisschen Glück, weil ich bei GitHub selber arbeite. Ich mache sehr viel mit GitHub Codespaces, was halt eine Entwicklungsumgebung ist, die halt cloud-basiert ist. Das heißt, alles, was ich jetzt so im beruflichen Alltag an Code schreibe, für irgendwelche Demo-Cases, die ich für GitHub baue, etc., mache ich das alles mit Codespaces, weil das Repository liegt auf GitHub, ich kann direkt den Codespace starten, geht jetzt dann auf die Rechnung meines Arbeitgebers, das ist ganz komfortabel. Wenn ich es selber bezahlen müsste, müsste ich wahrscheinlich den Business Case nochmal durchrechnen, ob es sich lohnt, aber tatsächlich, wenn es über den Arbeitgeber ist, ist es super komfortabel, weil ich halt auch immer die ganzen Tools sofort habe, die ich für das entsprechende Framework, für die entsprechende Sprache brauche. Ich muss nicht gucken, dass ich den ganzen Quatsch auf meiner lokalen Maschine installiert habe, ob ich das aktuell halte. Also ist eigentlich ganz cool. Muss man schauen, ob man das vielleicht im beruflichen Alltag verwenden kann, wenn man auf GitHub unterwegs ist. Privat größtenteils mit Visual Studio Code direkt auf der lokalen Maschine, um da auch Kosten zu sparen. Aber beruflich benutze ich das mittlerweile relativ viel. Hast du da Erfahrung mit oder nutzt ihr das noch nicht?
Ich nutze es relativ wenig, weil ich irgendwie nicht so wirklich den Case habe, dass ich so komplett verschiedene Anforderungen an meine Projekte habe und die ganz verschiedene Tools und ganz verschiedene Versionen von irgendwelchen Tools brauchen. Also ich versuche immer, dass meine Projekte alle immer eine halbwegs aktuelle Version des Frameworks, der Programmiersprache und sowas haben. Und wenn ich eins upgrade, dann grade ich meistens auch irgendwie alle anderen mit ab. Was ich tatsächlich nutze ist, wir haben auch unsere ganze Dokumentation zum Beispiel auf GitHub gehostet, dass ich da einfach wenn du irgendwie so ein GitHub-Repo aufmachst, einfach Punkt drückst, diese Version von Visual Studio Code, die einfach quasi lokal auf deinem Rechner oder in deinem Browser geladen wird. Das ist ja nicht wirklich ein Codespace, wo ein Server hintersteht, sondern das nutze ich tatsächlich relativ viel, um mal eben irgendwas zu editieren. Das heißt, da checke ich dann gar nicht mehr den Code wirklich aus auf meinen Rechner. Aber auch einfach, weil ich da nicht viele Tools brauche. Aber auch da kann man irgendwie Extensions reininstallieren, also irgendwie so ein Prettier oder so ein Spellchecker. Das ist eigentlich ganz cool. Mhm.
Um deine Aufgaben zu verwalten, hast du da einen bestimmten Issue-Tracker, den du irgendwo verwendest, wo du To-Do-Listen managst für deine eigenen Projekte oder berufliche Projekte?
Ja, das ist so ein bisschen, also ich versuche das auch alles in einem Ort zu machen und das ist bei mir To-Do-ist. Ich habe da eine Pro-Lizenz irgendwann mal gekauft, frage mich nicht mehr warum, wahrscheinlich brauchte ich irgendwann mal ein Feature, was da nicht geht. Und To-Do-ist ist einfach meine To-Do-Listen-App. Ich mag das, wie gesagt, ganz klassisch, ich baller da halt irgendwelche Einträge rein, gebe denen ein Datum, bis wann die erledigt sein müssen und kann man auch in verschiedene Listen dann sortieren. Wenn ich irgendwie so ein Hashtag einfüge und dahinter einen Projektnamen mache, dann gruppiert er mir das automatisch in irgendeine bestimmte Liste. Und das verwende ich aber in Kombination mit Reclaim. Und ich glaube, da hatten wir vor ein, zwei Folgen schon mal drüber gesprochen. Und zwar ist Reclaim ein Tool, was diese To-Do-Listen-Einträge dann nimmt aus verschiedenen Quellen, kann auch Reclaim selber als To-Do-Liste nehmen und dann aber Kalendereinträge für dich erstellt, wann du diese To-Do-Items auch machst. Weil sonst, das habe ich auch schon festgestellt, ist so eine To-Do-Liste oft auch einfach, ein leeres, totes Grab für irgendwelche Aufgaben, die einfach immer länger wird und dieser Pile of Guilt immer mehr wächst. Und das Coole ist, die connecten sich halt mit deinem Kalender, die suchen dir dann einen freien Spot aus schedulen dir dann wirklich für dich eine Task ein. Das heißt, hey, guck mal, in diesen 15 oder 30 Minuten kümmerst du dich jetzt um diesen Task, weil der ist jetzt gerade wichtig und plan das auch. Und dann kannst du diesen Kalendereintrag auch löschen, wenn du es nicht geschafft hast, und dann reschedulen dir den. Oder du kannst sagen, ich brauche ein bisschen mehr Zeit dafür, und dann kriegst du nochmal irgendwie extra 15 Minuten irgendwo anders hingeschedult und so. Und die Kombination funktioniert für mich eigentlich sehr gut, weil ich dadurch auch gemerkt habe, dass ich einfach To-Do-Listen-Einträge nicht nur irgendwo sammle, sondern auch wirklich abarbeite, weil ich halt einfach explizit Zeit da drin geblockt habe. Das sehen dann auch meine Kollegen, wenn die mir einen Termin einstellen wollen, dass ich da halt keine Zeit habe, weil ich mich um dieses To-Do-Item kümmere.
Also ich habe es tatsächlich in diesem Bereich relativ simpel und nutze da die Reminder von Apple, die halt in macOS und auf dem iPhone drauf sind, ganz gut für To-Do-Listen. Und das Schöne ist, Freunde und Familie verstehen es auch. Man kann da geteilte Listen anlegen. Alle, die irgendwie ein iPhone haben, können es nutzen. Alle, die ein iPhone haben. Mittlerweile sind es relativ viele in meinem Umfeld. Das benutze ich privat relativ intensiv, auch für private Projekte. Bei uns im Startup, wo ich ein bisschen mitarbeite, sind wir auf Office 365, benutzen da diese ganzen Microsoft-Tools. Und bei GitHub nehmen wir ganz stark die Issues. Da gibt es ja auch das neue Projektmanagement, was wir da verwenden. Macht auch mittlerweile relativ viel Spaß, da auch komplexere Projekte drüber zu managen. Dementsprechend springe ich so ein bisschen hin und her, je nachdem, in welchem Kontext ich bin. Funktioniert daher auch ganz gut, das irgendwie im Arbeitsalltag zu trennen und nicht zu sehr verschwimmen zu lassen, wenn man das halt in unterschiedlichen Tools hat. Ich habe tatsächlich dann dementsprechend nicht diese eine Draufsicht, was ich noch beruflich, privat und in der Freizeit irgendwie zu erledigen habe, sondern das habe ich in unterschiedlichen Tools. Funktioniert aber für mich eigentlich ganz gut. Damit kann ich auch entsprechend abschalten und mich auch auf eine Sache konzentrieren.
Ja, du magst es ja, das zu trennen. Und dann ist es, glaube ich, auch nicht schlecht, dass, wenn man in sein privates Tool reinguckt und wenn es einen dann stresst, da auch noch irgendwie Arbeitsaufgaben zu sehen und so, dann ist das vielleicht auch gar nicht schlecht, das wirklich in verschiedenen Tools zu trennen. Ja, ansonsten, wenn ich mich dann mal so einer Aufgabe widme, also ich bin ein Riesenfan von Pomodoro zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das alle kennen. Ist so eine Technik, wo man sich irgendwie so in 20 Minuten Sprints seinen Tag so ein bisschen aufteilt. Das bedeutet, ich arbeite jetzt an einer Aufgabe und stell mir, also Pomodoro heißt, glaube ich, einfach Tomate auf Italienisch, und das kommt von so einem alten Küchentimer, den man so drehen kann, die so aussehen wie so eine Tomate, und dann klingelt die irgendwann. Und wenn man sich denen so auf 20 Minuten stellt, dann mittlerweile gibt es auch Apps, damit man dieses schrille Dring von diesem metallenen Timer hat. Aber Die Idee dahinter ist, dass ich mich 20 Minuten lang auf einen Task voll konzentriere und auch versuche, alle Ablenkungen von mir zu streifen. Das muss man am Anfang ein bisschen üben. Bedeutet, man legt sich am Anfang einen Zettel und einen Stift neben sich und immer, wenn man merkt, dass man abgelenkt ist durch, keine Ahnung, irgendwas, was reinkommt, einen Anruf oder dass man dann irgendwie abschweift von seinem Task, dann macht man einfach so einen Strich und zählt diese Striche, bis man irgendwann es vielleicht mal schafft, irgendwie so 20 Minuten unter 5 Ablenkungen, irgendwann unter 3 Ablenkungen, irgendwann auch ablenkungsfrei zu schaffen. Und nach 20 Minuten macht man dann immer 5 Minuten Pause und nimmt sich dann die nächsten 20 Minuten vor. Und wenn man da 4 Stück von gemacht hat, dann macht man halt eine größere Pause. Und das ist doch erstaunlich, wenn man das wirklich mal konzentriert durchzieht, wie krass schnell das Gehirn ist, wenn es keinen Kontext-Switch irgendwie machen muss, wenn es einfach sich einem einzigen Task widmen und diesen fokussieren kann. Weil dann sind 20 Minuten auch eine ganze Menge Zeit, wo man die meisten Aufgaben einfach fertig erledigen kann, weil man sich wirklich komplett frei von Ablenkungen macht. Und die Theorie dahinter ist eben, dass das super viel Energie in Anspruch nimmt. Eigentlich genauso wie bei einem Computer, ne? Also genau, die ideale Anzahl von Threads ist halt immer noch 1. Und weil wir dabei irgendwann an unsere Grenzen kommen, bauen wir halt Multithreading-Code und Prozessoren mit verschiedenen Kernen. Aber idealerweise wäre, wenn sich der Computer auf eine Sache konzentrieren müsste und keinen Thread-Wechsel machen müsste. Und dieser Kontext-Switch im Gehirn, der braucht halt eben Energie. Und die möchte ich vermeiden, indem ich sage, diese 20 Minuten widme ich jetzt nur einem einzigen Task. Pomodoro heißt diese Technik, ist relativ bekannt. Kann ich aber jedem wirklich nur ans Herz legen. Ist auch unabhängig davon, ob man codet oder ob man ein Autor ist und was schreibt oder was weiß ich. Einfach dieser Fokus. Ich habe den sehr zu schätzen gelernt.
Auf die Gefahr hin, dass wir ein bisschen abschweifen von den eigentlichen technischen Themen. Bei diesen Techniken ist für mich immer die größte Herausforderung, wenn man in der Entwicklung technische Dinge tut, hat man immer diese Wartezeiten. Entweder einen Build, einen Testrun, einen Deployment, einen Check. Und teilweise laufen diese Sachen dann zwischen irgendwie 30 Sekunden und mehreren Minuten. Und das sind immer diese Zeitpunkte, wo ich dann ins Multitasken komme und dann furchtbar viel Zeit verliere. Aber da lass uns da vielleicht nochmal in einer separaten Folge über Arbeitseffizienz im Coding-Alltag sprechen. Ich glaube, das ist ein super spannendes Thema. Gerne. Und da kämpfen auch viele mit. Ich bin ein furchtbarer Multitasker. Ich kann mich nicht konzentrieren auf eine Sache, sondern wechsle immer hin und her und werde dadurch furchtbar unproduktiv und würde mich da freuen, auch ein paar Produktivitätstipps von dir mitzunehmen.
Gut, das war aber ein andermal, wie du gerade gesagt hast. Und vielleicht bis dahin auch der Aufruf, wenn unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jemand dabei ist, der auch noch Produktivitätstipps, Methoden, Tools, was ich kennt, dann tragt es doch gerne mal zusammen. Dann können wir da nämlich mal eine eigene Produktivitätsfolge zu machen. Also schreibt uns gerne, wie schon eingangs auch angekündigt, an die E-Mail-Adresse unten eure Tipps oder Methoden oder was auch immer ihr verwendet, um produktiver zu sein oder irgendwas, was euch geholfen hat oder irgendwelche Techniken. Das finden wir, glaube ich, beide super spannend. Ich bin da auch quasi stets auf der Suche, das noch irgendwie zu optimieren oder das irgendwie zu verbessern. Also ich finde das auch super spannend, da von unserer Hörerschaft Erfahrungen zu sammeln, die wir dann vielleicht auch mal in einer zukünftigen Folge zusammentragen und diskutieren können.
Wunderbar. Und ich glaube, damit haben wir auch dieses Thema ausreichend beleuchtet, haben ein bisschen darüber gesprochen, auf welchen Geräten, mit welchen Tools wir unseren Arbeitsalltag verbringen. Ich hoffe, für die eine oder den anderen war das eine kleine Inspiration, mal zu sehen, wie andere arbeiten. Wenn ihr da Feedback habt, Dinge, die besonders gut funktionieren, vielleicht euer Lieblingskeyboard, mit dem ihr noch produktiver geworden seid. Lasst es uns wissen, wenn ihr die Quelle kennt, wo man in Deutschland US-Keyboards bestellen kann. Umso spannender. Mir fehlt nämlich noch ein Keyboard, was ich sowohl am Mac als auch am Windows-Gerät benutzen kann. Und das aus den USA zu importieren, war mir bisher zu teuer. Also wenn ihr da einen Geheimtipp habt, sagt Bescheid.
Und lasst uns auch gerne wissen, ob euch solche Formate gefallen, also solche Arten von Podcasts, wo wir vielleicht nicht ein spezifisches technisches Thema haben, sondern so ein bisschen aus unserem Alltag plaudern. Wir haben jetzt dieses Thema eben gemacht, weil wir von euch die Anfrage bekommen haben, aber auch da finde ich super spannend. Ist das was ihr öfter hören wollt? Oder sollen wir uns lieber auf ein Thema konzentrieren? Und generell, wenn euch der Podcast gefällt, lasst natürlich Sterne und Bewertungen da. Bis dahin, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Der To-Do-Cast erscheint jeden zweiten Montag und habt eine gute Zeit und schreibt viel Code und bis bald.
Bis bald.